ich begrüße euch zur mittlerweile 16. Ausgabe des Systrix SEO Talks hier beim OMT. Auch heute wollen wir wieder gemeinsam auf die wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Wochen schauen, aktuelle Veränderungen rund um Google, ChatGPT und die KI-Suche einordnen und natürlich eure Fragen beantworten. So, bis hierhin habe ich abgelesen. Jetzt rede ich so weiter. Ja, wir haben heute wieder einiges dabei. Ich spreche unter anderem mit euch darüber. Das habe ich mir so ein bisschen zusammengefasst. Also wir haben eben im Vorgespräch festgestellt, es geht in fast jeder zweiten Frage um das Wasserzeichen. Aber auch ein bisschen, wie ChatGPT oder GPT-5 die Auswahl seiner Quellen verändert. Das aktuelle Google-Spam-Update, was ich eigentlich den Referenten aufgrund der Entwicklung des OMTs verboten habe. Und belastbar unsere Ranking- und Sichtbarkeitsdaten, also und wie belastbar unsere Ranking- und Sichtbarkeitsdaten überhaupt noch sind. Bevor wir aber einsteigen, wie jedes Mal, möchte ich euch kurz vorstellen, wer heute dabei ist, gerade für die, die das erste Mal heute zuhören. Herzlich willkommen. Als erstes begrüße ich die Julia Weißbach. Julia ist Head of, also das war früher als Head of SEO irgendwie einfacher. Head of Strategic Marketing und Communication bei Systrix. Sagt Johannes, schöne Grüße, da soll man einfach einen einfachen Titel für dich raussuchen. Und beschäftigt sich damit, wie sich die Veränderungen in der Suche auf Unternehmen, Marken und Marketingstrategien und natürlich auch auf die Arbeit mit Daten auswirken. Wo ich das her habe, frage ich nachher
Wo
ChatGPT.
hast du das her?
Als zweites begrüße ich die Vanessa Wurster. Vanessa ist Gründerin und Geschäftsführerin der Hamburger SEO-Agentur SEOcation. Sie begleitet Unternehmen bei strategischen und operativen SEO-Fragestellungen und kennt daher nicht nur die Theorie, sondern vor allem die Probleme, Prioritäten und Entscheidungen aus konkreten Kundenprojekten. Ich habe mit GPT gespielt. Das ist mein erstes Mal, dass ich so ausführlich in diese, ja, ich will euch ja, wie soll ich sagen, den Respekt zollen und euch ausführlich vorstellen. Und last but not least, definitiv not least, begrüße ich Markus Hövner. Markus ist ein echtes Urgestein der deutschen SEO-Szene, SEO-Stratege sowie Gründer und Geschäftsführer von Blue Fusion. Viele von euch kennen ihn außerdem aus zahlreichen Vorträgen, Publikationen, Podcasts, Analysen rund um SEO, Content und digitale Sichtbarkeit. Markus, ich sehe dich jedes Jahr im Systrix, jeden Monat im Systrix Newsletter und bei
Ja,
mir
ich
hier.
mich auch. Ja,
Ja,
genau.
das sind meine zwei Kontaktpunkte zu dir. Sorry dafür, der Podcast ist auch gut, höre ich ab und zu rein, fehlt mir aber meistens die Zeit. So, schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis an euch. Wir haben Fragen vorbereitet, habe ich ja eben schon gesagt, da sind einige von euch reingekommen. Ich bin eben gerügt worden von dem Panel. Jede zweite Frage ist Wasserzeichen und die sind so ähnlich und so weiter. Wir versuchen das natürlich ein bisschen kompakt zu halten. Und ich habe nur einen Bruchteil dessen reingenommen, was ihr mir geschickt habt. Also ich habe super viele Fragen bekommen, so viel wie noch nie. Und fast alle haben mit diesem Thema Wasserzeichen zu tun gehabt. Also das scheint euch wirklich zu beunruhigen. Ich habe selbst ein paar Fragen mitgebracht, die habe ich mit rein gestrickt, sage ich mal, und deswegen steigen wir jetzt ein. Bevor wir aber zu diesen Fragen kommen, fangen wir an, wie die letzten, glaube ich, 6 Mal mit der Frage, was ist für euch die wichtigste Neuigkeit oder Entwicklung zum Thema SEO, Geo, nennt es wie ihr wollt, seit dem letzten Systrix SEO Talk am 30. Juli? Vanessa, du darfst anfangen.
Wie jedes Mal denke ich mir ja, was soll in 4 Wochen schon passiert sein? Es sind tatsächlich 5 Punkte aufgeschrieben, aber ich weiß, es soll nur einen nennen. Also ich nehme es ein. Die Wahl fällt auf. Was ich ganz spannend finde, ist, seit Ende Juli hat Google es vollständig ausgerollt, dass wir die Social Properties zur Google Search Console hinzufügen können. Also es bedeutet, ihr könnt nachvollziehen, wie viel Traffic ihr über Google zum Beispiel zu eurem TikTok-Kanal, YouTube-Kanal, Insta-Kanal erhaltet. Das kann man super easy einbinden. Und genau, wir haben das jetzt mit den ersten Kunden auch gemeinsam einmal gemacht und da die ersten Auswertungen gemacht, weil jetzt ja dadurch jetzt auch mal ein paar Daten mit drin sind. Und das ist wirklich super, super spannend, das nachzuvollziehen. Also wir beschäftigen oder ich beschäftige mich ja eh schon eine ganze Weile irgendwie mit dem Thema SEO und Social und den Überschnitten und da kann man wirklich sehr viel nochmal von ableiten, gerade was das ganze Thema Content-Strategie und auch übergreifende Zusammenarbeit ja betrifft.
Markus.
Ja, was mir schon Sorgen macht und beschäftigt, ist, dass Google immer härter gegen das ganze Scraping vorgeht. Das betrifft natürlich all die Tools, die wir so lieben, Systrix, Ahrefs und sonst auch alle. Ich glaube, es richtet sich gar nicht explizit gegen sie primär, sondern eher gegen ChatGPT und Co. Aber schlussendlich werden wir darunter leiden müssen, dass jetzt gab es ja über Nacht oder gestern, heute die Entwicklung, dass die Ziel-URLs nicht mehr im HTML-Code stehen oder dass das immer mehr Login-Zwang besteht. Das wird natürlich den Aufwand von Seiten der Toolhersteller erhöhen. Ich weiß nicht, ob wir an einen Punkt kommen, wo der Aufwand so hoch ist, dass wir keine Daten mehr kriegen. Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Da wird mich natürlich irgendwann auch mal die Perspektive von Sistrix interessieren.
Ja.
Aber ja, es ist ein großes Thema. Hatten wir ja im letzten Jahr auch schon mit dem Number 100-Thema. Aber offensichtlich zieht Google die Daumenschrauben noch härter an. Und das ist natürlich für uns alle ein bisschen blöd.
Ich habe gerade eben, bevor ich hier mit euch online gegangen bin, diesen Post von Johannes genau zu dem Thema gelesen. Ihr tut mir jetzt alle mal einen Gefallen. Ihr geht jetzt auf diesen Link und die, die ihn noch nicht geaddet haben, adden ihn. Dann wird er nämlich Julia fragen, was war bei euch los? Und ich stehe gut da. So, nein, Spaß beiseite. Da geht es genau um dieses Thema. Guckt euch das an aus der Sicht von Systrix. Aber Julia kann sie vielleicht auch wiedergeben. Darf aber natürlich auch noch etwas anderes sagen.
Unmute, okay. Ich bin da. Ja, danke, dass du das Thema aufgegriffen hast, Markus. Da muss ich es nämlich nicht machen. Ja, es ist schon so, ne, dass es grundsätzlich für alle Toolanbieter schwerer wird. Wir versuchen da, ne, wie Johannes auch geschrieben hat, immer Lösungen zu finden, genauso wie mit einem NUM100-Parameter. Ne, das hat ja Systrix auch so gelöst, dass wir quasi nicht nur die ersten beiden Seiten weiter crawlen, wie das oft passiert, sondern dass wir einfach die Keywords rausgeschmissen haben, die unwichtig sind, ja, also die null Suchvolumen haben. Weshalb auch diese Top 100 bei vielen geclasht sind, aber fairerweise halt nur um die Keywords, zu denen du eh nicht ranken brauchst, weil kein Mensch danach sucht. Auch hier werden wir wieder Lösungen finden, aber es ist schon so, ne? Und wir kriegen es auch mit, dass mit jeder Veränderung wir halt als Toolanbieter super dynamisch bleiben müssen, ne? Und auch wirklich sehr schnell Lösungen finden müssen und parat haben müssen, weil du natürlich nicht den Leuten sagen kannst, so, wir haben jetzt einen Tag lang keine Daten für euch. Ne, oder upsala, hier ist jetzt abgegangen, 5 Tage später haben wir dann wieder Daten. Das heißt, das versuchen wir natürlich ganz stark zu vermeiden. Aber Google ist da jetzt gerade, naja, sag ich mal, wie auf dem Kriegsfuß, ne, was denke ich auch damit zusammenhängt, dass ihre Klage, kann man das so nennen, ja, abgewiesen wurde. Das heißt, sie werden jetzt andere Wege finden, wie sie halt ja, andere KI-Systeme ausschließen, wie ChatGPT etc. Und uns wird es halt leider auch betreffen. Aber ja, liked gerne den Post von Johannes. Zu meinem Trend, okay, Spam-Update nehme ich jetzt Mario zuliebe mal nicht. Pass auf, ja, ich habe tatsächlich was, das ist relativ klein, aber mich hat es doch beschäftigt. Und da geht es darum, dass Google die Extraktion von JSON-LDs verändert hat. Ne, das klingt jetzt erstmal wie sowas, was man überliest und sich denkt, pf, ja, mir egal, ehrlich gesagt. Aber das hat tatsächlich oder kann tatsächlich einen größeren Effekt haben, als man so vermutet. Ne, was dahinter steht, also ganz einfach ausgedrückt, wie sagt man, du hast ja bestimmte Ausdrücke, die als Befehl verstanden werden können. Ja, zum Beispiel und oder kleiner als oder solche Sonderzeichen. Das heißt, es gibt da sogenannte HTML-Entitäten, womit du das umschreiben kannst. Ja, damit das trotzdem als Unzeichen verstanden wird und nicht als mach jetzt dies oder jenes. Und dieses quasi diese Form des Escapens passiert halt vielfach und aufgrund von CMS, das machen die Leute gar nicht bewusst, kann das auch mal doppelt passieren. Ja, und davor war das jetzt halt so, dass Google das dann einfach so lange extrahiert hat und entpackt hat, bis das hingekommen ist. Ja, das heißt, bis dann da ein Unzeichen stand. Jetzt ist das so, ich glaube, und kennt jeder, ne? Das ist dann dieses und amp. Wenn das halt doppelt und dreifach bei dir drinne ist, dann extrahiert Google das jetzt nur noch einmal und dann steht da immer noch und amp. Ja, das heißt, das werden wir jetzt auch, oder habe ich auch schon gesehen, öfter mal feststellen in Texten, dass es das noch irgendwo drinne ist. Und das ist gar nicht mal so fatal, weil dann steht es halt drin, ist jetzt nicht besonders nett, ja, und sollte man auch vermeiden, aber das bringt uns jetzt nicht um. Was anderes ist natürlich so in strukturierten Daten, ne, wo wir ja halt als Standardformat JSON nutzen. Wenn wir da in die Not kommen, dass Google unsere strukturierten Daten nicht mehr auslesen kann, dann haben wir allerdings ein Problem. Und dasselbe gilt auch für URLs, ne, wo wir jetzt Sonderzeichen oder so drinne haben. Wenn das da nicht richtig extrahiert wird und Google dann den Links nicht mehr folgen kann, dann haben wir halt auch ein richtiges Problem. Das heißt, die Konsequenz ist eigentlich eine leichte. Man muss halt mal checken, ob man solche doppelt Escapes, was ist denn das Wort dafür? Re-Re-Escapes. Ob man das halt doppelt drinne hat oder nicht. Das kann man einfach crawlen, ne, und weiß ich nicht, über Screaming Frog zum Beispiel auch Custom Extract sich raussuchen lassen und das dann entsprechend ändern. Ne, ist jetzt, wie gesagt, ist was Kleines, kann aber einen großen Effekt haben. Deswegen würde ich raten, das mal sich anzuschauen für die eigene Website.
Oder ihr geht zu einer der anwesenden Agenturen und lasst es euch anschauen. So, fangen wir an mit dem Thema, das keiner genannt hat bis dato und aber so häufig gefragt wurde. Der große Aufschrei, die verschiedenen KI-Systeme haben sich irgendwie zusammengeschlossen. Ich habe es nur so halb mitgekriegt, um ehrlich zu sein. Thema Wasserzeichen. Was bedeutet das genau? Welchen Effekt könnte es auf SEO haben oder überhaupt auf uns? Das möchte ich jetzt gern breit diskutieren. Ich habe dem Panel vorher schon ein paar Fragen geschickt. Markus, ich fange jetzt mit dir an. KI und Thema Wasserzeichen. Gib mir doch einfach mal einen Eindruck, ohne jetzt die ersten fünf Fragen, wie du schon gesagt hast, die so ähnlich sind, einzeln zu betrachten. Was glaubst du, was rollt da gerade auf uns zu?
Ich glaube, dass faktisch da gar nichts auf uns zurollt, weil, also, jetzt hat der Claude zum Beispiel gesagt, dass sie ein Wasserzeichen in Text reinbauen. Das heißt, jemand anders könnte halt maschinenprüfbar auf einen Text gucken und sagen, okay, der ist garantiert von Claude zum Beispiel erstellt worden. Und dann wäre ja die Frage, wäre das schlimm, wenn das so ist? Und das weiß ich gar nicht. Also Google sagt ja immer, für uns ist das gar kein Problem. Es zählt für uns nicht, wer das Ganze erstellt hat, sondern es zählt die Qualität, es zählt die Uniqueness und verschiedene andere Themen, die wir alle in den großen Dokumenten nachlesen können. Deswegen in der Regel, selbst wenn Google jetzt erkennen kann, ist KI erzeugt, muss das nicht unbedingt nachteilig sein. Es gibt natürlich eine wichtige Ausnahme, die steht ja in den Search Essentials drin, also die in den Google-Richtlinien. Nämlich der sogenannte Scaled Content Abuse, weiß gerade nicht, wie er auf Deutsch heißt. Da sagt Google ja, das mit der KI kannst du machen, außer wenn du large amounts von KI-Content auf der Website hast, dann könnten wir dich dafür abstrafen. Ich glaube, damit sind aber eher so Websites gemeint, die halt wirklich tausende Seiten und ausschließlich KI-Content haben, also so der übliche Spam-Müll. Also von daher, ich persönlich glaube, dass da eigentlich überhaupt nichts rauskommen wird aus der ganzen Nummer, weil wie gesagt, erstmal das, was Google sagt, kann man hinterfragen, ob das so stimmt. Sagt erstmal, KI ist für uns nicht wahnsinnig relevant. Und deswegen sehe ich das Thema eigentlich nicht so stark.
Bevor ich selbst was dazu sagen möchte, weil du hast ein, zwei Sachen gesagt, die mich interessieren würden oder ich auch gerne mal eine Perspektive geben möchte, möchte ich aber das Wort Julia und Vanessa geben. Vanessa, möchtest du? Was siehst du da auf uns zurollen oder?
Ich finde das, was Markus sagt, eigentlich schon sehr, sehr gut. Also die Frage ist, natürlich anhand von so einem Wasserzeichen kann jetzt erkannt werden, dass ein bestimmter Inhalt über KI generiert wurde. Das war vorher aber auch nicht immer auszuschließen. Natürlich konnte nicht jeder KI-generierte Inhalt dann immer wie gut auch erkannt werden, aber es war ja durchaus, gab es vorher auch schon Muster. Ich glaube, es hängt aber auch zum einen nicht nur an der Menge mit, natürlich auch an der Qualität des Inhaltes, genauso wie Google das Ganze auch sagt, aber auch so mit am Seitentyp. Also ich hatte da gestern auch erst eine Diskussion drüber. Es gibt ja durchaus Seitentypen, da ist es technisch, also es war früher schon, also generell ist es möglich, aber das ist ja so ein Kostenfaktor zu sagen, man betextet diese redaktionell. Nehmen wir mal einen Online-Shop und wir sagen, wir haben 100.000 Produkte und 100.000 Produkte müssen neu betextet werden. Dann kann ich das halt super kosteneffizient auf Basis von Produktdaten machen. Das Ganze ist dann auch korrekt, weil ich dann nicht einfach irgendeinen Zweig erfinden lasse, sondern eben meine Produktdaten als Basis nehme und das sind KI erstellte Inhalte. Jetzt würde ich sagen, bei Produkttexten ist es überhaupt gar kein Problem. Wenn mir jetzt aber jemand einen wissenschaftlichen Artikel hinlegt zu irgendeinem medizinischen Ding und da hat niemand drüber gelesen, der vielleicht annähernd irgendwie Arzt ist oder sich mit diesem Thema auskennt, würde ich vielleicht doch mal hinterfragen, ist es okay, dass das 100% KI war? Ein Wasserzeichen sagt aber nicht mal aus 100% KI, sondern ein Wasserzeichen sagt auch nur aus, KI hat dort dran auch gearbeitet, weil kleine Änderungen entfernen nicht das Wasserzeichen, du musst es komplett im großen Stil umschreiben. Und deswegen, ich würde da auch wirklich das sehr, sehr, ja, vorsichtig erstmal betrachten. Ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen, boah, total schlimm, dass das kommt. Ich glaube, es ist vielleicht in den einen Bereichen vielleicht relevanter als in anderen. Aber ich glaube, jetzt, wenn wir so nicht in so einem Your Money, Your Life Bereich erstmal unterwegs sind, ist es erstmal nochmal weniger schlimm. Und selbst da ist es ist nicht schlimm, wenn wir KI da hinzuziehen. Und das allein kann ausreichen, dass ein Wasserzeichen kommt. Und ja, ich finde es tatsächlich auch richtig, dass so diese ganze Stichwort KI-Slop und so weiter, was wir aber auch schon vor dem Wasserzeichen gesehen haben, dass Google das in Teilen abstraft, dass das gut funktioniert hat und dann schneller wieder weg war, als es eigentlich da war. Dafür hat es aber auch kein Wasserzeichen gebraucht. Und ich glaube, vielleicht kann man es damit nochmal dann einfacher dann auch herausfinden, was da hochskaliert wird. Aber sie jetzt da auch, also ich glaube, man muss jetzt keine Angst davor haben, einen KI-generierten Inhalt irgendwo live zu stellen oder KI hinzuzuziehen.
Julia, dein Statement?
Ja, das, was Markus und Vanessa sagen. Ich glaube, Google wird es tatsächlich mehr so zum Spam-Identifikation nutzen, wenn es gut geschrieben ist. Ich glaube, es ist auch normal, dass nahezu jeder momentan AI auch nutzt für Content-Erstellung, was nicht heißen soll, dass etwas 100% KI erstellt ist. Na, aber dass man es mitverwendet, finde ich, ist zum neuen Normal geworden. Und auch in Ordnung, ne, solange etwas noch Mehrwert generiert und hilfreich ist. Ich glaube halt, wir müssen hier ein bisschen gucken, was das eine sagt und was das andere sagt. Ne, das, was jetzt mit den KI-Wasserzeichen passiert, ist ja prinzipiell einfach, dass der EU-AI-Act jetzt gesagt hat, du musst das als Tool auszeichnen. Ja, also Claude, wenn du jetzt einen Text erstellt hast, dann musst du ein Wasserzeichen da reinpacken. Deswegen, ChatGPT macht es ja noch gar nicht. Ja, ich glaube, die sind jetzt gerade so ein bisschen am Rödeln und denken sich auch so, ja, können wir jetzt auch mal machen. Ne, das ist die eine Seite und das, zu was das führen kann jetzt auf User-Seite ist, dass ich mich natürlich jetzt nicht mehr hinstellen kann und sagen kann, das habe ich ganz alleine gemacht. Ne, weil das kann man jetzt eben nachweisen. Und das ist so das Ding und ich glaube, das ist sogar okay. Ne, weil wer macht das schon? Ja, und wenn du es machst, ja, dann finde ich, ist es auch okay, wenn da ein Riegel vorgeschoben wird. Und die andere Seite ist eben dieses, was muss ich denn auszeichnen, ja, als der Mensch, der jetzt KI nutzt für Content-Erstellung. Und da hat sich tatsächlich nicht so viel dran geändert. Ne? Also du musst natürlich auszeichnen, wenn du irgendwie, ja, ich nenne es jetzt aber mal Deepfakes, ja, also wenn du was publizierst, was die Leute täuschen könnte. Ja, also weiß ich nicht, ich habe jetzt ein Bild erstellt, wo Obama und Merkel sich umarmen, weil ich das irgendwie lustig fand. Ne, und für mich war klar, dass das nicht passiert ist, aber es könnte natürlich jemand missverstehen. Da muss ich sagen, KI generiert. Ja, aber wenn ich jetzt einen Text erstelle und da hat mir KI bei geholfen, dann muss ich das nach wie vor nicht auszeichnen. Ne, im medizinischen Bereich, wie Vanessa sagt, ist das nochmal ein bisschen andere Nummer. Aber jetzt so bei Produkttexten oder so ist das nicht notwendig. Ne? Das heißt, für den User an sich ändert sich erstmal gar nichts, außer dass du halt dich nicht hinstellen kannst und dich mit fremder Lorbeeren schmücken kannst, was man vielleicht auch gar nicht sollte.
Hilf mir doch mal, Julia, wie sieht denn so ein Wasserzeichen aus? Also wie muss ich mir in einem Text, also im Bild kann ich mir das vorstellen, ja? Ob das dann auch genauso ist, wie man sich das vorstellt. Wirklich die meistgenannte Frage, die kam, war, wie wird denn ein Wasserzeichen in einem Text sichtbar?
Das ist tatsächlich unterschiedlich, ne? Und die Tools machen das auch unterschiedlich. In der Regel ist es so, kennst du noch diese 3D-Bilder? Also wenn du es so raus und wieder ranhältst, dann bildet sich so ein Kopf von mir und das ist dann das Wasserzeichen. Nein, das wäre aber fantastisch, ehrlich gesagt. Nein, das ist zum Beispiel durch die Art, wie Worte verwendet werden, ja, und wie du statistisch bestimmte Zeichen einsetzt. Sie sagen halt selbst, also Claude zum Beispiel sagt selbst, dass die Qualität der Texte da nur ganz geringfügig drunter leidet und das glaube ich auch. Aber ne, dann die Art, wie bestimmte Wörter aneinandergereiht werden, die Art, welche Wörter vielleicht verwendet werden. Und das kann durchaus auch von Text zu Text variieren. Das heißt, es ist halt super schwer, das rauszubekommen. Du kannst auch nicht einfach sagen, entferne jetzt hier das Wasserzeichen oder das umschreiben lassen. Das ist das, was Vanessa auch meinte. Wenn du jetzt halt sagst, das ist ein guter Text, ich schreibe hier noch einen Absatz dazu und den ändere ich mal, wird das Wasserzeichen noch drin sein. Ne, weil sich das natürlich durch den gesamten Text zieht, anhand der Worte, wie sie gewählt wurden, was für Zeichen verwendet werden. Wenn du jetzt sagst, hilf mir, einen LinkedIn-Post zu machen, ja, der vielleicht so groß ist, dann wird da kein Wasserzeichen reinpacken. Also wir werden trotzdem eins reinpacken, aber das wird viel zu, ne, da kannst du nicht viel mit Zeichen und mit Wörtern arbeiten. Das heißt, da wird wahrscheinlich überhaupt nicht nachvollziehbar sein, dass sowas KI generiert ist.
Markus, wenn ich Für mich ist jetzt wichtig, was ist denn der Impact auf Google? Also, wir sind jetzt hier ein SEO-Talk. Und wir haben jetzt eben gesagt, wir wissen gar nicht, wie Google damit umgeht und so weiter. Wenn ich jetzt, ihr habt jetzt schon alle mal gesagt, was ihr glaubt und so weiter. Für mich ist, ich versuche mal so einen Schritt zurückzugehen und überlegt mir, was ist denn Google wichtig? Google ist wichtig, dass der User zufrieden ist. Richtig? Und eigentlich kann es doch, Entschuldigung, scheißegal sein. Und wir hatten vorhin die Diskussion, weil wir bei uns Da komme ich gleich drauf, was wir bei uns haben und was wir bei uns vorhaben und so weiter. Ich werde ein bisschen was erzählen und dann höre ich mir auch gerne eure Meinung dazu an. Aber wir machen ein Riesendrama daraus, was jetzt mit KI und so weiter. Aber glaubt ihr wirklich, dass KI, also eigentlich ist es doch komplett egal, solange der Mehrwert da ist. Und eigentlich haben wir doch früher gesagt, Google schaut auf Nutzerwerte, also wie lange gucken die sich das an, wie lange interessieren, keine Ahnung, was da also alles gab. Gibt es vielleicht Ideen, wie man KI anders nutzen kann, um trotz Wasserzeichen für Google noch besser zu sein? Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr gefragt gerade.
Es war jetzt eine sehr lange Frage. Überfordert man Kontext über NoGIP vielleicht gerade ein bisschen. Aber nein, es ist, glaube ich, so eine typische John-Müller-Antwort jetzt. Aber ich finde nach wie vor, es gilt das, was in den Google-Dokumenten geschrieben wird. Also in den Quality-Rater-Guidelines, im Helpful-Content-Hilfetext und so weiter und so fort. Es muss halt ein Text sein, der einen Information Gain hat. Es muss ein Text sein, der einfach auch eine gewisse Qualität hat, wo es einfach passt. Eine gute Struktur und alles das. Und wenn du das mit einer KI hinbekommst, was ich bei manchen Sachen etwas bezweifle, sehe ich das Problem einfach nicht. Und das sagt Google ja auch so ganz klar. Und ich glaube auch, dass sie damit uns jetzt nicht irgendwie Honig um den Bart schmieren und was anderes machen, sondern allein dadurch, dass sie nicht zielgerichtet erkennen können, ob es jetzt ein KI-Text ist oder nicht, haben sie eigentlich faktisch gar keine andere Möglichkeit. Und dann einfach zu sagen, wenn der Text qualitativ passt, wenn die Nutzersignale gut sind, dann ist es für uns ein guter Text, muss ich sagen, ja, würde ich ähnlich sehen. Deswegen dieses Wasserzeichen-Thema halte ich für einen Sturm im Wasserglas, der uns morgen auch schon nicht mehr interessieren wird.
Haben wir rechtliche Themen, Markus? Du kennst schon ein bisschen aus. Bist kein Anwalt, Schweiß und so weiter. Aber.
Genau, ganz wichtig, ich bin kein Anwalt und dafür bin ich auch jeden Tag aufs Neue dankbar. Julia hat ja eben auch schon gesagt, es gibt diesen AI-Act, es gibt jetzt ja auch das nationale Durchführungsgesetz, das KI-MIG, das Gesetz zur Marktüberwachung und Innovationsförderung von künstlicher Intelligenz. Das musste ich gerade ablesen. Bei Bildern, glaube ich, ist uns das allen klar, wo da so die Grenze ist. Ne? Bei Text ist es halt etwas schwammig, weil sie sagen ja zum Beispiel Texte, die öffentliche Ordnung betreffen, die müssen entsprechend gekennzeichnet sein. Also sprich, wenn ich eine Gewerkschaft bin oder ein Branchenverband oder so etwas oder auch bei News, die auch eine gewisse starke Reichweite haben, alles, was im politischen Bereich ist, da sollte man es eigentlich grundsätzlich drunter schreiben. Außer steht ja, also nach meinem Verständnis steht im Gesetz eben auch, außer wenn es eine menschliche redaktionelle Endkontrolle gibt, dann ist das Ganze schon wieder fast egal. Also von daher, ich persönlich würde mir das mal sehr genau angucken. Ich glaube, für vieles, und ich hoffe, dass wir uns da alle gleich zustimmen, vieles, was wir uns, wo Bereiche, in denen wir Texte generieren lassen, also seien es Produkttexte oder so ein Über-uns-Text oder so, das, was Vanessa auch sagte, also einfach irgendeine blöde Seite, wo ich irgendeinen dummen Text für brauche, das wird nicht unter diese Kennzeichnungspflichten fallen. Aber ich weiß natürlich auch, dass einfach viele sehr übervorsichtig sind und das ihr zur Not auch einfach drunter schreiben, auch wenn es rechtlich gar nicht sein müsste.
Ich möchte euch mal, also es sind jetzt schon ein paar Sachen zu uns gefallen. Ich will das mal aufgreifen. Also als wir vorhin so ein bisschen gelacht haben über Spam-Update, ich finde es gar nicht so zum Lachen, um ehrlich zu sein, wenn man sich unseren Sichtbarkeitsverlauf anguckt. Interessanterweise, Traffic, ja, geht weg, aber der konkrete Lead-Traffic hat sich erhöht. Das habe ich, glaube ich, schon dreimal in den letzten 2 Jahren gesagt. Ich beschwere mich, ich gucke da überhaupt nicht mehr drauf, aber ich bin von Haus aus SEO und ihr wisst, der Schwanzvergleich unter SEOs könnte die Sichtbarkeitskurve sein und das triggert mich halt natürlich immer noch irgendwie. So, deswegen bin ich da nicht ganz so, ja. Worauf ich hinaus will ist, Julia hat vorhin so gesagt, aus Spaß, weil ich war nicht nur Spaß, aber habt ihr zu viel KI-Content bei euch drauf? Nein, haben wir nicht. Damals gab es noch keine KI, als diese Content-Dinger erstellt wurden. Wie ich das gemacht habe, sei mal dahingestellt. Viel Handarbeit und so weiter. Wir haben ja diesen Tool-Bereich. Da sind über 5000 Tools gelistet. Ähnlich wie in einem Shop, was Vanessa gesagt hat, haben wir die Texte natürlich nicht alle manuell geschrieben. Ja, wie das dann passiert ist, nicht mit KI, war trotzdem mega aufwendig, teilweise wo wir die uns auch immer hergezogen haben. Das Problem ist, dass wir dann Kategorieseiten, Alternativseiten und so weiter, kennt ihr auch von anderen großen Playern der Branche, war halt der Content überall der gleiche. Also das heißt, wir haben zwar immer eine unterschiedliche Ansammlung der Tools und Reihenfolgen und so weiter gehabt, dadurch waren die Texte schon individuell, aber es waren trotzdem immer dieselben Textpassagen. Das Gleiche haben wir in einem Toolbereich und noch in einem anderen Bereich. Und diese beiden Bereiche sind auch die, die eine mehr als fette Backpfeife mit Anlauf bekommen haben. Ja, muss man halt ganz klar sagen, gerade der Toolbereich, der aber auch immer bei uns schon 80% der Sichtbarkeit ausgemacht hat und deswegen natürlich dann auch besonders deutlich wird, wenn er getroffen wird. Jetzt kann man sich Wettbewerbe angucken, die nicht so getroffen worden sind. Also macht man irgendwas falsch, schaut man sich was bei denen ab und so weiter. Ich bin jetzt natürlich sehr vorsichtig, weil wir haben uns architektonisch mal damit beschäftigt, strategisch, wie man das Ganze neu aufbauen kann und auch aufbauen muss, um das auch alles so zurückzuholen. Und da ist KI natürlich ein großes Thema. Ja, in dieser Menge Texte zu stellen, also stellt euch vor, ein Tool wie Systrix ist bei uns im SEO-Vergleich, im Link-Building-Vergleich, im also Tool-Vergleich, im Amazon-SEO oder irgendwas mit Amazon noch und keine Ahnung, Julia weiß besser als ich, aber lange Rede, kurzer Sinn, dann haben wir nicht nur die Kategorieseiten, sondern wir haben ja noch für jedes Tool, was irgendwie auf dem gleichen Vergleich ist, eine Alternativseite, wo Systrix auch noch erscheinen könnte. Das heißt, für ein Tool hast du 30 bis 40 Texte, die produziert werden müssen, die aktuell immer die gleichen sind. Halt immer in einer anderen Zusammenstellung, aber immer die gleichen, aber überhaupt nicht nutzerzentriert. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mich mit einem anderen Tool vergleiche, nehmen wir mal Ahrefs, dann brauche ich ja eigentlich einen individuellen Text an der Stelle, wie Systrix und Ahrefs sich voneinander unterscheiden, wo ist das eine Tool besser und wo ist das andere schlechter. Ich weiß, Systrix überall besser. Aber worauf ich hinaus will, ist, wir brauchen viel nutzerzentrierteren Content und das ist ja manuell überhaupt nicht leistbar, genau wie in einem Shop mit 100.000 Produkten. Das heißt, wir kommen gar nicht an der KI vorbei. Die Kunst liegt am Ende im Prompting, aber ich mache auch keinen Hehl draus. Die ganze strategische Arbeit, die wir da seit wirklich jetzt mehreren Wochen reinstecken, ist noch nicht durch einen externen Experten geprüft, das wird auch noch kommen, kam genau in der Zeit, wo jetzt dieses Wasserzeichen-Thema aufkam. Und natürlich fängt man dann auch kurz an zu zweifeln, ist das der richtige Weg, müssen wir es nochmal hinterfragen. Was habe ich gemacht? Sehr aufwendig, ich habe mir 25 random User unserer Plattform genommen, alle 25 nicht vorher gekannt, wie auch immer, angeschrieben, hey, ich würde gerne einen Test mit euch machen. Wie ich den genau aufgebaut habe, sei mal dahingestellt. Aber die haben von mir jeder 15 Texte bekommen. Und ich habe über einen bestimmten Weg Lesezeiten gemessen. Ich habe Klickverhalten gemessen. Wir haben dafür tatsächlich so einen kleinen Use Case gebaut. Und die KI-Texte haben mehr als dreifach an Lesedauer, wie sagt man, Click per User und so weiter produziert, als diese Testcase, den ich auf den alten Content gebaut habe. Meiner Meinung nach müsste das Google ja gefallen, wenn die Leute länger lesen, interessierter sind, wie auch immer und so weiter. Wie würdet ihr dazu stehen und wie würdet ihr sowas aufbauen? Vielleicht nehme ich ja irgendwas mit als kostenlose Beratung für meine nächsten 2 Wochen. So, jetzt fühlt sich keiner.
Wer ist ihr?
Also ich will natürlich euch alle drei haben, dann habe ich die dreifache Beratung für zum gleichen, nein. Vanessa, du kennst unsere Plattform am besten als Botschafterin. von dir habe ich die meiste Kritik in den letzten 3 Jahren dazu bekommen. Wie wäre deine Meinung zu dem Vorgehen oder was würdest du anders machen?
Also erstmal, ich finde es auf jeden Fall total spannend, dass du auch solche echten Nutzertests machst. Ich meine, ich glaube, damit kann man schon super, super viel ableiten. Ich glaube, auf eurer Seite, gerade wenn man sich dieses Toolverzeichnis anschaut, und ich habe das mittlerweile eine ganze Weile her ja schon mal analysiert gehabt, und ihr habt halt wirklich ein riesiges Thema ja mit den einzelnen Tools und dann auch diesen Vergleichsseiten, wo wir auch schon mal gesagt haben, wie sinnvoll ist das, auch inwieweit ist da auch Targeting, passt das, inwieweit sollte das zusammengefasst werden, inwieweit muss da auch mal, nicht viel hilft viel, natürlich wollt ihr irgendwie für alles ranken, einfach auch mal eine Deindexierung stattfinden und das Ganze ein bisschen zu bereinigen, dass das, was gut funktioniert, auch wirklich gut funktioniert. An den Content kann man an einigen Stellen definitiv ran und ja, ich gehe bei dir mit, komplett ohne KI, bei der Vielzahl an Seiten wird es ultra schwierig. Ich glaube auch nicht, dass das Problem ist, dass ihr KI bei diesen Texten nehmen könnt. Ich sehe generell, wenn ich mir overall diese Seite anschaue, ich habe gerade mal die Online-Marketing-Tools-Seite aufgemacht und dann weiter navigiert. Eins der größten Fehler oder ein Riesenhebel bei euch, und da haben wir auch schon ganz häufig drüber gesprochen, das ganze Thema Website-Performance. Also ich habe heute, ich weiß ein bisschen spät dran, aber ich habe heute mein Agency-Day-Ticket gebucht. Ich dachte, eure Seite ist kaputt, weil die so lange geladen hat. Ich habe gerade auf die Online-Marketing-Seite geklickt. Ich habe wirklich gezählt, 4 Sekunden, bis die nächste Seite geladen war, was ich als Nutzer gemerkt habe. Ich habe die Seiten gerade auf mein PageSpeed Insights und das Crux Visualization Tool geschickt. Alle Werte sind knallrot. Und das nicht domainweit, sondern nicht die Original, sondern die URL-Daten. Ich glaube, da kommt ganz, ganz viel zusammen. Also ja, ihr seid vom Spam-Update auch mit betroffen. Ich glaube, es liegt auch wirklich an dieser Vielzahl und vielleicht an diesen Verzetteln, wie diese Inhalte auch aufgebaut sind und vieles, wie diese Bausteine sind. Ich glaube aber, dass ich weiß, du hättest jetzt gerne so eine 3-Punkten-Stichliste am besten von uns allen zusammen, was kann man irgendwie machen, aber ich glaube, dass das ein viel, viel größeres Thema ist bei eurer Seite, bei dem, was da alles vorliegt, als zu sagen, ja, wenn die Inhalte jetzt angepasst sind, dann funktioniert das alles wieder, weil ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus ganz vielen Maßnahmen, die da umgesetzt werden müssen.
Das ist ja leider meistens so im SEO, es war zu meiner Zeit damals schon so. Ich finde es erstmal gut, dass du sagst, dass der Weg der richtige sein könnte, dass man das mal so testet und so weiter. Zum Thema Performance haben wir schon oft geredet. Ich bin nicht happy darüber. Das weiß ich. Allerdings, als wir 6-mal so stark waren im Sichtbarkeitsindex, waren unsere Werte noch schlechter als heutzutage. Aber klar, Google entwickelt sich auch weiter, deswegen ist es keine Rechtfertigung. Aber das, glaube ich, ist einer von vielen Bausteinen und da hast du absolut recht. Julia, deine Meinung dazu?
Ja, ich habe es mir auch mal angeguckt. Wie man es ja immer macht nach einem Update, man schaut, wo gibt es die Einbrüche, welche Keywords sind eingebrochen, welche URLs sind entsprechend betroffen, gleich nochmal sneaky Umgang mit Updates eingebaut. Das stimmt, bei euch sind ja viel diese, Online-Marketing-Tool/Toolname und auch viel zu diesen Alternativen. Ja, und das sind natürlich so Inhalte gewesen, das hat ja funktioniert und es hat auch gut funktioniert. Ne, ich weiß nur nicht, ob das heutzutage noch funktioniert.
Bei Wettbewerbern sehr gut.
Noch? Fragezeichen? Ja,
mag sein, aber die haben nicht zum selben Zeit wie wir den Abmarsch gemacht. Ich meine, wir können ja einfach mal die OMR nennen. Wir sind vor kurzem, da war ich noch positiv überrascht, wir sind ja brutal wieder nach oben gestiegen, nachdem wir schon mal verloren hatten. Und da hatte ich so 3 Wochen hoch. Ja, da ging es mir richtig gut. Es war super. Wir hatten wieder richtig viel Traffic auf der Seite. Also wir haben auch jetzt noch richtig viel Traffic auf der Seite, aber der Traffic war mal höher. Und dann die OMR ist mit uns zeitgleich gestiegen im genau gleichen Bereich. Und dann sind wir abgeschmiert und die halt nicht.
Aber die machen eine größere Brandstärke, ne? Aber was dahinter steht, ist quasi, dass dieses Alternative zu, keine Ahnung, Reversal. Ja, und dann hast du da haufenweise Tools, die Alternative zu diesem Tool darstellen. Ich glaube, das ist das, wo Google jetzt halt so vorgehen will. Ne? Und ich glaube, dass sie deshalb so vorgehen, weil das natürlich jetzt auch krass in diese ganzen KI-Tricks gefallen ist, ne? Wo sich Leute vergleichen und dann sich selbst auf Position einsetzen oder solche Scherze. Na, und ich glaube, da werden sie jetzt immer stärker vorgehen. Das heißt, ich glaube, dass diese Rankings zurückzugewinnen sehr schwierig wird, es sei denn, man baut dieses Seitenkonstrukt um. Ne, und versucht wirklich dann, wenn ich jetzt eine Alternative zu einem Tool anbieten will, da wirklich inhaltlich nochmal was raufzusteuern, ja, oder vielleicht auch ein paar Interviews von anderen Tool-Anbietern, die dann halt erklären, warum sie die passende Alternative sind oder ähnliches. Ich glaube, sonst wird das nicht funktionieren. Und ich glaube, das sind halt, also was ich jetzt auf den ersten Blick so sehen konnte, ne, das waren jetzt 5 Minuten, aber die Masse an Keywords, die den Einbruch nach sich gezogen haben, ne, weil die natürlich hohes Suchvolumen haben, diese Tool-Namen. Und ich glaube, deshalb siehst du auch jetzt nicht so starken Einfluss auf eure Leads, weil das für euch in dem Sinne, ne, war das vielleicht nicht der relevanteste Traffic, also schon auch, aber jetzt für euch als Leads, ne, entsprechend hat das darauf, glaube ich, nicht so diesen Einfluss gehabt. Aber wenn ihr zu den Tool-Namen weiter ranken wollt, glaube ich, dann müsste man das Template komplett umbauen und die Seiten umbauen.
Also die Tool-Namen sind uns tatsächlich total egal, also rein der Tool-Name. Für uns interessant ist das, was du eben gesagt hast, dieses Toolname mit Alternative. Und ich meine, diese Suchanfragen gibt es ja auch weiterhin. Ja? Egal, ob wir die ganzen Wettbewerber jetzt abgestrahlt, irgendwas anderes wird dann dort ranken. Also wenn das dann nicht mehr die OMRs und OMTs dieser Welt sind oder Trusted oder G2 oder wie sie alle heißen, dann muss ja irgendjemand anderes auf diesem Keyword angezeigt werden. mit irgendeinem anderen Content. Den kann man sich natürlich wieder anschauen und dann auch überlegen, wie baut man seine Seiten darauf um, um dort, ich glaube, halte ich sowieso mit für die beste Version, wenn man SEO machen möchte. Man guckt sich erstmal an, was rankt denn da aktuell, was bauen die denn und kriegst du das vielleicht besser gebaut, Stichwort Information Gain, was Markus eben gesagt hat, vielleicht kriege ich das ja irgendwie besser hin. Deswegen habe ich ja gesagt.
Ich glaube, diese Alternativ-Keywords, die sind gar nicht weg. Ne, also Alternative zu, keine Ahnung, Startpage oder so, das ist alles noch da, bloß die Toolnamen an sich, ne, da haben Sie, glaube ich, gesehen, da habt ihr keine Relevanz, weil ihr bietet ja nicht dieses Tool an und sagt auch nicht zu diesem Tool, sondern nur zu Alternativen. Ne, das heißt, Reverso, da seid ihr zum Keyword Reverso eingebrochen, aber nicht zu Alternativen.
Leider auch. Wir haben dafür ja extra explizite Seiten und wir haben auch Tool-Seiten. Und wir haben da verloren und da verloren. Aber was die Leads angeht, ich meine, wir sind ja, was bedeutet denn Leads? Gell? Leads, jemanden einen Stand zu verkaufen bei einer Konferenz, da haben wir überhaupt nichts gespürt. Da hatten wir aber auch noch nie so Volumen drauf. Das ging immer schon anders. Aber was natürlich für uns spannend ist, sind Tool-Anbieter, die bei uns gelistet werden wollen. Und wenn wir weniger Traffic im Tool-Bereich haben, hat man in der Regel auch weniger Tool-Anbieter, die sich bei uns nicht finden. Also die finden irgendjemand anderen, aber nicht sich und wollen dann bei uns gelistet sein. Und das hat trotz brutal abfallendem Traffic nicht verloren. Also wir haben viel mehr Tool-Anbieter-Anfragen als vorher. Sicherlich kann man es auch nicht nur auf SEO berücksichtigen, weil wir haben ja auch Sichtbarkeit an anderen Kanälen und da wird natürlich dann auch erzählt und Weiterempfehlung ist natürlich schon ein großes Thema. Ich glaube, und das ist das, was ich gerne mit euch mal verifizieren will, User-Generated Content, das ist natürlich das eine. Die OMR zum Beispiel als Vergleich, aber auch andere haben natürlich viel mehr Rezensionen als wir, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Weil das mit KI natürlich auch schlecht darstellbar ist, beziehungsweise sofort Fake wäre. Das wäre ja genau dieses Deepfake-Thema. Ich würde die Meinung von irgendjemand erfinden, das sollte ja nicht sein. Aber dieses Nutzerzentrierte, also dass man halt wirklich sagt, ich gehe jetzt auf die Seite Systrix-Alternativen und ich habe dann Ahrefs, Xovi, was auch immer. Und da steht dann halt, Xovi ist ein SEO-Tool, das bla bla. Nein, Xovi ist ähnlich wie Systrix ein SEO-Tool, hat aber den Vorteil gegenüber dem Tool, weil es vielleicht günstiger ist. Hat Xovi überhaupt Vorteil gegenüber Systrix? Aber ihr wisst, was ich meine, ja? Dass man das dann irgendwie auflistet. Was sind die konkreten Vorteile? Und wenn ich den Vergleich mit Xovi und SEMrush habe, dann muss ich halt zwischen den beiden Tools den genauen Vergleich ziehen. Und dann müsste es meiner Meinung nach für den Nutzer eigentlich optimal sein, weil er sucht ja im Moment eine Systrix-Alternative und will wissen, welches Tool ist in welchem Bezug eine Alternative zu Systrix besser oder vielleicht auch nicht besser in dem Moment. Und das ohne KI zu bauen, ist meiner Meinung nach unmöglich, sollte aber in meinen Augen auch scheißegal sein.
Markus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die Plattform aktuell zu wenig, um das beurteilen zu können. Ich habe parallel nicht reingeguckt. Das wäre jetzt alles Kaffeesatzleserei.
Ja, dann belasse es an der Stelle. Die User können sich ja jetzt mal ein Bild davon machen. Wer da mehr gerne drüber diskutieren will oder seinen Input geben will, hey, ich beschäftige mich gerade sehr viel damit, weil das ist das größte Thema hier aktuell bei uns, neben Summit und Konferenz. Und das machen hier cleverere Leute als ich. Also ich kümmere mich nur um das Thema Tools. So, gehen wir mal zurück zu den Fragen, bevor mich die Teilnehmer steinigen, weil ich zu wenig abgefragt habe. ChatGPT-Ads. Wer möchte Ads? Wer kennt sich mit Ads aus? Markus, kennst du dich mit Ads aus?
Persönlich nicht, aber wir haben genug Leute in der Agentur, die das machen. Und mit denen rede ich natürlich auch über das Thema.
Dann komme ich auf dich zu. Ich glaube, es ist schon gestartet gestern oder vorgestern, aber als ich das hier gemacht habe, war es noch in der Zukunft. ChatGPT-Ads sollen in der EU starten. Was verändert sich für Online-Marketer, wenn Chatbots nicht mehr nur Antwortmaschinen, sondern auch Werbeplattformen werden?
Frage ich mich auch. Ich glaube, dass hier relativ wenig passieren wird. Also ich meine, natürlich werden sowohl wir als Agentur als auch viele andere Leute diesen Kanal ausprobieren. Wir sind mit unseren Kunden da dran. Viele haben da auch Interesse daran, aber primär ist erstmal wirklich nur auszuprobieren. Und dann wird sich zeigen, nicht was ein Klick kostet, sondern was am Ende des Tages dabei rumkommt. Das werden wir sehen müssen. Also da fehlt mir noch zu wenig, aber ich glaube, jetzt für die Nutzer von ChatGPT wird sich eigentlich gar nichts ändern, weil viele werden die Werbung nicht wahrnehmen, ein paar werden draufklicken, aber schlussendlich ist es nach wie vor, wird ChatGPT mir eine schnelle Antwort auf irgendwas geben, was ich haben will, ob da jetzt Werbung drunter ist oder nicht. Ich glaube, alle im Internet sind Werbung gewöhnt und deswegen, glaube ich, wird sich relativ wenig ändern.
Ich habe irgendwo gelesen, ich habe gehört, Philipp Klöckner hat im Podcast gesagt, er fände es total bescheuert, wenn sie das in die Antworten mit einbauen. Er fände es viel cooler, ein Interstitial zu bauen in dem Moment, wo das Ding rötelt. Das wäre viel, viel besser. Ich weiß nicht, wie ist eure Meinung dazu, Vanessa?
Dann habe ich. Ist das, also ja, ich bin gerade am Überlegen. Also ich finde es ganz spannend, wenn du das quasi erst in das Sicher kriegst, wenn das überlegt, aber wenn es überlegt und noch auswählt und noch guckt, was ist die richtige Antwort, hat es dann aber schon die passende Werbung oder leidet darunter dann die Werbequalität? Frage ich mich gerade. Wobei Werbequalität ist, mal dahingestellt wahrscheinlich dann auch. Also natürlich jetzt erstmal so rein aus einem ChatGPT-Gedanken mit Geld verdienen, erstmal die Werbung anzuzeigen, bevor ich es organische anzeige, in der Hoffnung darüber dann auch nochmal mehr zu verdienen. Ja, gar keine so schlechte Idee. Jetzt aus einer Nutzersicht fände ich es ultra nervig. Die Werbung mehr getrennt zu haben, fände ich jetzt aus einer reinen Nutzersicht erstmal schöner, aber natürlich kann man es dann auch wieder leichter wegignorieren, wenn es direkt nicht am Anfang da ist. Ich glaube, du merkst gerade schon, also je nachdem, welche Perspektive ich einnehme, finde ich das eine oder das andere besser, ne? Also wenn ich jetzt so aus einer reinen Nutzersicht denke, so wie ich ChatGPT jetzt benutze, dann hätte ich wahrscheinlich eine andere Vorstellung davon, wie die Werbung angezeigt wird, als wenn ich das jetzt vielleicht aus einer ChatGPT-Sicht, SEO-Sicht oder wie auch immer denken würde. Ich finde den Interstitial-Gedanke irgendwie ganz spannend, aber ich finde ihn aus reiner Nutzersicht, ich fände es ultra nervig für mich einfach.
Ja, aber ich könnte es mir irgendwie, also ist ja klar, soll ja in erster Linie Free-Nutzern angezeigt werden, wo die ja natürlich auch nichts dran verdienen. Ich finde die Idee nicht blöd, weil wenn ich das in die Ergebnisse einbaue, ich meine, wir haben ja bei Google das Thema, dass Ads eingebaut sind. Jetzt sind wir vom Fach, wir gucken anders drauf, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere nicht ganz so eloquente Mensch vielleicht gar nicht rafft, dass hier oben Anzeigen drin sind. Also da denkt man sich jetzt als langjähriger Online-Marketer, wie kann man das jetzt nicht kapieren und so weiter, aber geht mal in den Zug, fragt irgendjemand, den ihr nicht kennt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass manche gar nicht wissen, dass da überhaupt Geld für bezahlt wird. Und wenn jetzt natürlich Anzeigen eingebaut werden und das vielleicht am Anfang auch so schlecht, wie Google das früher vor 20 Jahren gemacht hat, dann könnte das ja auf die Qualität von ChatGPT auch zurückfallen. Was meiner Meinung nach im Interesse von ChatGPT sein kann, weil das würde ja das Gegenteilige, ich glaube, das wäre einfach der falsche Weg für die. Und ein Interstitial damit zu sagen, hey, solange du wartest, schau mal bitte hier rein oder wie auch immer, würde nicht auf die Qualität der Ergebnisse zurückfallen. Ja, es wäre in dem Moment nervig, aber Werbung, die nervig ist, die,
Werbung,
bin ja nicht blöd.
Oder wie aber wie lange wartest du denn? Also,
kommt an die Anfrage an. Also ich kann euch sagen, ich habe heute eine komplette PowerPoint-Präsentation gemacht. Die hat eine Stunde 30 gedauert, bis die fertig war.
Bei sowas würde ich auch keine Werbung drauf schalten, ne? Jetzt als Paid-Mensch. Das würde ich ja eher, wenn es wirklich ein Search-Gedanke ist, ne? Und ich glaube, dafür ist es auch gedacht. Und ich glaube, da hat ChatGPT auch gezeigt, wie sie das zumindest jetzt gerade umsetzen wollen. Und da ist schon relativ offensichtlich, ne? Da kommt das unten und das hat ein Ad-Zeichen. Das heißt, du wirst trotzdem den einen oder anderen dabei haben, ne? Der jetzt sagt, ist das eine Ad? Also mein Vater würde das safe nicht raffen. Aber der kauft dann halt, der ist halt auch ein stärkerer Käufer, ne? Der braucht das auch. Nee, aber ich glaube, dass sie das schon gerade vor der Angst des Qualitätsverlusts, ne? Und auch vor dem, was andere Anbieter für Erfahrungen gemacht haben, Hashtag Perplexity Forever, glaube ich, werden sie das vorsichtig angehen. Und ich glaube, für uns ist jetzt eher die Frage, wie kann man das Ganze so nutzen, dass man eben den User nicht ausnutzt, nicht irreführt, ne, aber das vielleicht ergänzend zu unserem SEO/Geo macht, ne, weil wenn ich jetzt doch Leute auf meine Website bringen will, etc., habe ich natürlich die Möglichkeit, ja, wenn ich sonst vielleicht eher in Mentions bin in der Conversion-Phase, dass ich da mit einer Ad halt nochmal einen zusätzlichen Einstieg für einen User ermögliche, ne, oder auch in der Awareness-Phase einfach mal mich nochmal zusätzlich mit platziere, wer das möchte. Und ich glaube, da ergeben sich jetzt für uns eher so Möglichkeiten, wie wir jetzt anfangen können, AI-SEM-Strategien zu fahren. Und ich weiß, ich hatte früher schon, so vor 1,5 Jahren haben wir schon darüber gesprochen. Hatte ich mit meiner Head of SEA damals geredet. Und wir wollten so gerne irgendwas starten, aber es ging halt nicht, ja, weil du hattest halt, gut, Copilot hat ein bisschen was gemacht, aber sonst war das halt relativ alles noch in den Sternen. Mhm. Und jetzt mit ChatGPT und ich denke mal, dass noch viel mehr nachkommen wird, können wir uns darüber Gedanken machen. Ne, ich glaube, so ein Interstitial wird es nicht werden, weil, wie gesagt, die meisten, die dann halt so suchen, ne, also jetzt im Kaufprozess sind oder im Informationsprozess und nicht im, ich will das für meine Produktivität nutzen, da sind die Anfragen recht schnell. Ne? Also auch wenn du 10 Sekunden manchmal wartest oder so, dann wäre das recht schnell weg. Und dann wäre auch die Frage, kann man das wegklicken? Ja, ist das zu kurz dann der Aufwand, den mich das dann kostet, damit würde ChatGPT die Leute möglichst schnell wegführen, ja, sodass sie gar nicht die Antwort mehr sehen. Ich glaube, das ist alles nicht so im Sinne der KI-Plattform. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie das nicht ins Auge fassen. Mhm. Und wenn der Gedanke vielleicht mal ein Testing wert wäre. Aber ich glaube, diese AI-SEM-Strategien, das könnte spannend werden.
Markus, würdest du aus Agentursicht deinen Kunden aktuell empfehlen, abzuwarten, um zu gucken, was da wie effektiv das ist? Oder würdest du sagen, hey, ihr könntet First Mover sein, lass mal ausprobieren und ein bisschen Geld investieren?
Also ich weiß, dass wir es nicht gleichzeitig mit allen Kunden testen, auch weil es nicht unbedingt so für alle unbedingt sinnvoll ist. Es ist natürlich auch schön, wenn du ein bisschen Volumen hast und sprich, wenn eine jetzt in 3 Monaten nur 3 Klicks zusammenbekommt, weil das Prompt-Volumen einfach sehr gering ist, macht das Ganze ja keinen Sinn. Also wir testen es mit ausgewählten Kunden, um dann halt zu gucken, ob das Ganze überhaupt sinnvoll ist oder nicht.
Mhm. Vanessa, nächste Frage. Welche nehmen wir denn mal? Ich bin hier so durcheinander gekommen heute. Cloudflare und andere Systeme bieten immer mehr Möglichkeiten, AI-Crawler zu blocken. Wie verhindert man, dass man aus Versehen auch Googlebot, Bingbot und andere wichtige Suchmaschinen-Crawler aussperrt?
Also, wie verhindert man das dann? Also generell ist es ja so, dass Cloudflare ja durchaus manchmal Änderungen durchführt und dann sind die erstmal da, ohne dass ich da irgendwie etwas getan habe. Ich erinnere mich auch mal dran, ich glaube, bei euch war das auch mal der Fall, wir haben auch mal drüber gesprochen, Mario. Ich würde mal so das ganze Thema Monitoring vor allem immer zu Stichtagen ansetzen, wo Cloudflare irgendetwas ankündigt. Muss aber auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht der krasse Cloudflare-Experte, da habe ich zum Glück Kollegen in der Agentur, die sich deutlich besser damit auskennen. Würde aber, wie gesagt, da einfach auch gucken, okay, was, also das ständig monitort und zum Glück wird ja häufig dann auch irgendwie was angekündigt. Ich glaube jetzt auch wieder zum 15.09. das glaube ich jetzt auch wieder irgendein Stichtag und eine Änderung angekündigt, da einmal zu gucken, was umgestellt wurde, habe ich im Vorfeld alles einmal richtig eingerichtet, muss ich da irgendwie was anpassen, passt irgendwas nicht und das Ganze dann auch so mit zu überwachen. Genau, aber das ist auch mein Take dazu. Ich weiß nicht, ob die anderen beiden da sich besser auskennen vielleicht.
Markus.
Ich würde natürlich immer sagen, dass sie, also erstmal read the fucking manual, also guck nach, was irgendwie dokumentiert ist und klick nicht einfach alles an. Aber ansonsten Search Console nutzen ist natürlich immer super. Also vor allem, wenn du eine Änderung vorgenommen hast an der Konfiguration, einfach mit Live-URL testen, kurz gucken, ob es geht. In der Search Console natürlich die Crawling-Statistiken durchgucken. Ich weiß, sie sind ein bisschen verzögert, aber sprich, da siehst du ja, wenn ganz bestimmte HTTP-Codes auf einmal nach oben gehen, deswegen da regelmäßig reingucken. Analog natürlich auch die Bing Webmaster Tools nicht vergessen. Dann hast du eigentlich schon ein ganz gutes Set abgedeckt. Ja.
Julia?
Ja, ich will auch noch was sagen. Cloudflare, mein Kryptonit. ja, dieses per Default Crawler ausschließen, ist ja immer eine unglaublich gute Idee. Ich glaube, dass man jetzt das, was Vanessa meinte, ne, das ist essentiell zum 15.09., weil sie da ja auf Default umstellen, quasi, dass gegebenenfalls der Googlebot etc. ausgeschlossen werden, weil ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, die, wie nennt man das, die clustern, die klassifizieren, die ordnen Crawler jetzt in 3 Kategorien ein, ja, also Search ist klar, dann Agent und Training, so, und wenn auch okay, ja, dann schließt halt die Training-Bots aus. Das Problem ist, wenn du halt jetzt sowas hast wie ein Googlebot, ja, der in alles reinfällt, Dann hat sich Cloudflare jetzt überlegt, oh, dann machen wir jetzt hier mal das strengste Prinzip, ja, das ist auch ein Training-Bot, also schließen wir den Google-Bot aus. Und dann bist du richtig am, weil dann hast du den Google-Bot ausgeschlossen. Ja, und über Bing-Bot kann man ja noch diskutieren, nein, Scherz. Aber wenn der Google-Bot ausgeschlossen ist, dann sind deine Inhalte original nicht mehr sichtbar. Und das ist der Grund, weshalb du reingehen solltest bei Cloudflare in die Einstellungen und gucken solltest, dass du diesen Default ausstellst. Ja, weil Cloudflare liebt ja den Default. Und wenn du den ausgestellt hast, keine Gefahr. Ja, aber wenn du den nicht ausgestellt hast, dann ist das halt ein Szenario, was zum 15.09. deine Realität wird. Und deswegen war das ein super Hinweis.
Ja, ich bleib mal bei dir. GPT-5 scheint deutlich anders zu zitieren als frühere Modelle. Unter anderem offenbar weniger Listicles, Vergleiche und Reddit. Was bedeutet das für Unternehmen, wie bisher, die bisher stark auf Ratgeberseiten Vergleichskontent, juhu, und externe, und externe Plattformen gesetzt haben?
Um nochmal zurück zum OMT-Thema zu kommen.
Also ich wurde eben aus dem Publikum dafür scharf kritisiert, dass ich hier eine 1:1-Beratung gerade draus mache. Deswegen lass uns bitte über eine andere Plattform sprechen.
Nee, ich glaube, wir haben das jetzt auch dieses Jahr ja schon echt häufig diskutiert. Lilly Ray hat dazu auch ihr Statement abgegeben, was vollkommen richtig ist, ne, dass du jetzt, jetzt bist du ein bisschen zu spät für diesen Zug. Ja, ich probiere es mal aus und mache so Vergleichsseiten mit, was ist das beste AI-Tool, Systrix, PGI oder und, oh, surprise, surprise, ich habe mich für Systrix als Nummer 1 entschieden. Ne, darauf haben ja auch schon Plattformen davor reagiert und gesagt, okay, weißt du was, wie jetzt halt Google zum Beispiel, da nehme ich halt alle anderen mit rein, aber Systrix nicht, ja, weil du dich auf Nummer 1 gesetzt hast. Das heißt, das wurde davor ja auch schon abgewertet, so ein Content, auch dieses Vergleiche. Ja, und dann baller ich auf meine Website Systrix versus PKI, Systrix versus Rankscale, Systrix versus und vergleiche das auch wirklich gut. Und komischerweise kommt bei diesem Vergleich auch immer raus, dass Systrix die Besten sind. Ne, und ich glaube, das ist jetzt, da ist so ein AI-Slop entstanden, weil das haben halt ganz viele gemacht, weil es fairerweise auch funktioniert hat, ne? Aber es ist halt eine äußerst kurzfristige Strategie, die ich nicht empfehlen würde. Und das wird jetzt, denke ich, nicht mehr funktionieren. Und ChatGPT hat da jetzt halt eben auch seinen Schritt gemacht, darauf zu reagieren, weil ich denke, dass dieser Anspruch, auch qualitativ hochwertig zu bleiben, zu sein, zu werden, bei ihnen angekommen ist, ne? Und sie sich von solchem Content halt quasi nicht mehr zuballern lassen wollen. Das ist meine Meinung dazu. Und deswegen auch die Empfehlung an alle da draußen, es ist zu spät, bitte hört jetzt auf, diese Vergleichsseiten noch zu erstellen oder diese Listicles.
So, Vanessa, ChatGPT scheint Marken teilweise schon vor der eigentlichen Suche in die Suchanfragen hineinzuschreiben. Ist das so? Okay. Wie kann ich als Unternehmen überhaupt in diese engere Auswahl kommen, wenn meine Marke im Modell noch nicht stark genug verankert ist? Du bist stumm.
Anfängerfehler von Corona-Homeoffice-Zeiten, einmal kurz wiederholt. So, gut. Ist damit gemeint, dass quasi, wenn dieses externe Wissen mit dem internen Wissen verbunden wird, dass dann direkt bei bestimmten Marken auch mit nachgeschaut wird und nicht über eine Fan-Out-Query bei Suchmaschinen und so weiter. Also warum direkt auch bei speziellen Marken nachgeschaut wird? Ja, ne? So ist das gemeint, die Frage. Ja, okay, ich sehe Nicken zumindest bei Julia. Mario nickt auch, okay.
So, ich habe nur die Frage bekommen.
Ja, genau, also das Ding ist halt, dass dass wenn ich zum Beispiel eine Frage stelle, wo internes Wissen mit externem Wissen verbunden werden muss und es wird direkt bei meiner Marke auf dieser Webseite nachgeschaut, muss ja vorher schon meine Marke in den Trainingsdaten zu einem gewissen Thema relevant sein. Das Ganze im Nachgang dann irgendwie relevant zu machen, das wird halt erst wieder dann irgendwann anders funktionieren. Und das bedeutet, also da zählt halt dieses ganze Thema Brandarbeit und Expertise und ich muss als Marke für ein Thema stehen mit einher. Also alles, was auch im Bereich Digital PR, PR, Brandbuilding und so weiter fällt. Wofür stehe ich mit meiner Marke und bei welchen Themen ist es halt einfach sinnvoll, direkt bei mir nachzuschauen. Also eins der Beispiele ist zum Beispiel auch, hatte ich gestern erst im Seminar gezeigt, wenn man zum Beispiel sucht, was ist, findet am Wochenende in Hamburg statt, dann hast du natürlich irgendwie dieses Fan-Out-Queries, eine Seite oder eine Marke, wo immer nachgeguckt wird, das hat sowas wie hamburg.de, weil, naja gut, hamburg.de oder Hamburg Tourismus oder so, ist halt irgendwie vielleicht logisch, dass da irgendwie nachgeschaut wird und ist halt einfach dafür da. Ich muss damit einfach Brandbuilding betreiben und ich muss Experte sein für ein bestimmtes Thema und ganz viele Themen, die da eben mit einher sind. Also es ist nicht so einfach, so dieser Weg in diese Shortlist eigentlich auch zu schaffen. Also da steckt ein bisschen mehr dahinter, als ein Listicle aufzubauen, dass die Brand irgendwie relevant ist, sondern es ist wirklich das ganze Thema Brandbuilding, was dahinter steckt.
Eine Frage habe ich noch, lieber Markus. Ihr hatten mir, glaube ich, die Frage kommt so gefühlt bei jedem Update, aber ich stelle sie dir trotzdem nochmal, weil ja ein paar Leute das erste Mal dabei sind. Google hat im August wieder ein Spam-Update ausgerollt. Juhu, woran erkenne ich als Website-Betreiber, ob mich wirklich ein Spam-Update getroffen hat oder ob mein Sichtbarkeitsverlust andere Ursachen hat? Oder Gewinn?
Genau, also erstmal ist natürlich so ein Tool wie Sistrix für uns perfekt, weil dann hängt halt da der PIN dran und wenn ich sehe, mein Sichtbarkeitsindex geht nach unten, gleichzeitig war das Spam-Update, dann ist erstmal natürlich nur eine Korrelation da. Wir haben einen zeitlichen Zusammenhang, es ist relativ wahrscheinlich, aber es ist eben nicht gesichert möglich, da eine Aussage zu treffen. Natürlich, wenn du 4 Jahre lang immer horizontal läufst und auf einmal mit diesem einen Update geht es nach unten, ist die Wahrscheinlichkeit schon recht hoch. Was würde ich machen? Ich würde erstmal in der Search Console nachgucken, ob du vielleicht sogar eine Abstrafung hast. Extrem unwahrscheinlich, aber hätte ja sein können. Würde ich einmal kurz reingucken. Ich würde technische Probleme ausschließen, also gerade in der Search Console nochmal, in den Crawling-Statistiken und im Report Seiten. Und mir da auch immer den zeitlichen Verlauf angucken. Gab es etwas, was bei mir zeitgleich mit diesem Dip, den ich da bekommen habe, wo auf einmal, weiß ich, alle Seiten fünf oder alle HTTP-Codes 503 oder irgendwas, weil mein Server einfach nicht mehr gut funktioniert. Auch extrem unwahrscheinlich, kann aber alles passieren. Und ich würde mir natürlich angucken, ist das jetzt zeitweit passiert? Betrifft es vielleicht nur ganz bestimmte Bereiche? Vielleicht gerade der Bereich, wo ich sehr viel Unsinn drin habe, sehr viel Altlasten, sehr viel User-Generated Content, den ich nicht ordentlich geprüft habe. Aber ich muss sagen, so aus der Erfahrung der letzten Jahrzehnte, in der Regel ist dieser zeitliche Zusammenhang dann doch in der Regel der einen dann da oder der da ursächlich ist.
Es kam noch eine Frage aus dem Publikum, liebe Julia. Ich überlege gerade, ob der Satz gut geschrieben ist. Ich lese es einfach mal vor, mal gucken, ob wir das schlau draus hören, weil es ist ein bisschen länger. Nicht ganz so lang wie meine 3x1-Frage vorhin, aber trotzdem lese ich sie jetzt mal vor. Wenn wir in dem Bereich Wasserzeichen dem EU AI Act folgen, ist es dann nicht konsequent, dass die Provider wie Anthropic die Differenzierung vornehmen, in Klammer, um Spam auch filtern zu können, Klammer zu, nach mit AI generiert, wenn der Prozess nahezu uneditiert geblieben ist und dann eine Abstufung auf mit Unterstützung von AI erstellt, um qualitative Unterschiede zu markieren und die passenden Signale auszusenden.
Ja, ich glaube, das ist für Sie ziemlich schwer, weil Sie können ja nicht wissen, der Text, den du jetzt reinspielst, den Sie da bearbeiten sollen, hast du den vielleicht davor mit Gemini erstellt, sozusagen, ne? Und Sie wissen ja auch nicht, was du mit dem Text machst, den sie dir danach geben, ne? Dann sagen sie, der ist komplett KI erstellt, aber du schreibst sie nochmal komplett um, ne? Und da hat dann Claude nur noch einen kleinen Teil drin, ne? Deswegen, dass diese Klassifizierung wäre halt super, um ehrlich zu sein, aber das kann, glaube ich, ein KI-System in der Form nicht abbilden, ne? Weil sie ja nur diese eine Stelle betrachten von dem, was du an deiner Content-Erstellung-Journey machst, und der Rest ist für sie unsichtbar. Aber du kannst halt sowas machen, ne? Und ich glaube, da wird es dann spannend, weil also jetzt gerade ist ja noch der Stand, dass du nicht zwingend auszeichnen musst, wenn du einen Redakteur hast, der dafür die Verantwortung übernimmt. Ne? Das, was Markus vorhin auch gesagt hat. Oder wenn du halt einen Panda durch Berlin laufen lässt mit einer Cartoon-Mütze auf. Ja, dann weiß auch jeder, das ist jetzt nicht real. Aber das kann sich ja natürlich immer mal ändern. Und wenn du das auszeichnen musst, dann könntest du solche Wege nehmen, ne? Weil ich würde da nie einfach KI generiert hinschreiben, sondern ich würde sagen, mit KI-Assistenz oder mit KI-Unterstützung, wenn es so ist, ja, oder qualitativ geprüft durch, keine Ahnung, Markus Hövener, ja, den schreibe ich halt immerhin bei meinem KI-generierten Content. Ne, dann nimmt dir die Person eurer Wahl, nein, die Person, die es natürlich auch checkt, dass du dass du selbst diese Abstufung und Klassifizierung machst. Ne, weil das sollte möglich sein, auch in Zukunft und auch bei KI-generierten Content oder Bildern etc., dass du eine Ergänzung mit dazu schreibst, inwiefern du das machst. Und das kannst du auch auf deine Seite bringen. Ne? Das klingt so ein bisschen wie so Dulli über uns Content, aber ich glaube, der wird auch perspektivisch wichtiger. Wie geht mein Unternehmen mit KI um? Ja, für was nutze ich KI? Und zwar wirklich und wirklich transparent. Ja, ich nutze das für Recherche, für Inspiration. Wir nutzen das, um uns erste Entwürfe geben zu lassen. Alles wird durch den Menschen geprüft. Alles wird mit wissenschaftlichen Quellen belegt. Aber ja, wir nutzen KI für dies, das, jenes. Ne, dass der, der sich doch dafür interessiert und sagt, na, ich möchte jetzt schon wissen, ne, wo hier AI im Spiel ist, sich dazu nochmal extra belesen kann. Ne, das wären so meine Empfehlungen dazu.
Wir haben 16 Uhr, aber noch drei weitere Fragen im Chat. Ich habe leider heute ausnahmsweise einen sehr harten Anschluss. Bedeutet, wir müssen an der Stelle aufhören. Heißt aber nicht, dass ihr die Fragen nicht beantwortet bekommt. Ihr habt ja heute zugehört. Vielleicht gibt es einen der drei, wo ihr das Gefühl habt, der passt besonders gut zu einer Frage. Oder ihr schickt die Frage allen drei. Auf LinkedIn sind sie alle erreichbar. Jede Frage soll beantwortet werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die drei dafür auch zur Verfügung stehen im an alle anderen, die auch warten können einen Monat, dann schickt die Frage nochmal mir per E-Mail an info@umt.de und wir nehmen sie nächsten Monat mit auf. Vielen Dank an euch drei. Mindestens zwei von euch sehe ich nächsten Monat. Aber wir haben noch einen Systrix SEO Talk vorher am 17.09. Den haben wir eine Woche nach vorne gezogen wegen der Konferenz, die dann ja an dem Donnerstag stattfindet, wenn eigentlich der Systrix SEO Talk gewesen wäre. Also die 17. Aussage am 17.09. Ihr könnt euch auch schon auf der Webseite dazu anmelden. Euch drei vielen, vielen, vielen Dank. Und auch für die kostenlose 1:1-Beratung. Und bis dahin wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Und ich nehme an, ich sehe euch alle bei der Konferenz in Mainz am 25.09.
Tschüss.
Ciao, ciao. Ciao.